Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, meine Stimme ist etwas belegt und angeschlagen. Die Pollensaison hat begonnen und die Bundesliga-Saison, Carsten, neigt sich dem Ende zu. Es sind nur noch 2 Spiele und das drittletzte hast du live im Bremer Weserstadion mit Thomas Gruke verfolgt. Ein 2:2, das ja doch einiges an Gesprächsstoff hinterlassen hat. Und ich würde sagen, bevor wir über Nebenschauplätze reden, die gar nicht so nebensächlich waren, vielleicht übers Sportliche erstmal. Sehr gelobt wurde die Anfangsphase und ich finde auch zu Recht gute erste 20 Minuten und das inklusive mal wieder seit längerer Zeit eines Führungstors durch Robin Hack in der 8. Minute.
Ja, also man kann fast sagen, wer sonst als Hack, der trifft ja gerade wirklich ganz gut, ist am Ende aber auch wieder dabei geblieben, wenn er trifft, gewinnt Borussia nicht zwangsläufig oder meistens nicht. Aber ja, die Anfangsphase war richtig gut, Gladbach selbstbewusst. Gerardo Seoane hat ja das System umgestellt, hatte auch 2 Achter gesetzt und damit ja einfach ein bisschen mehr offensiv angelegt die ganze Geschichte. Manu Kone zurück in die Startelf genommen als Antreiber neben Rocco Reitz, finde ich eigentlich auch eine gute Konstellation mit den beiden zusammen, weil beide eben relativ viel Energie mitbringen. Kone lebt sie nicht immer so aus, wie man sich das vorstellen könnte, aber gerade Rocco Reitz war in der Anfangsphase ja auch mit dabei, spielt ja auch diesen Pass auf Hack, der das 1:0 macht. Ein bemerkenswerter Schuss, wie ich finde, also mit dem von der Seite mit dem Fuß zu treffen, das ist nicht so einfach, aber bei Hack läuft es halt gerade vor dem Tor und ja, die Führung war definitiv verdient, weil die Gladbacher einfach aktiv waren, weil sie einen klaren Plan hatten, weil sie ihre Umschaltsituationen da wirklich klasse ausgespielt haben, gerade bei dem Tor. Ja, und dann passierte, Yannick, das, was oft passiert, wenn Gladbach in Führung geht, weswegen ja auch so viele Führungen verspielt wurden und Punkte verspielt wurden nach Führung. Man zog sich zurück, ließ Bremen ins Spiel kommen und kassierte dann kurz vor der Pause den Ausgleich. Und da überlasse ich dir jetzt die Geschichte mit Nick Voldemort.
Voldemort ist ein Spitzname. Voldemort.
Ja, ist ungefähr.
Ja, ich glaube, viele Leute denken, da ich das mal getwittert habe, dass 14,7% aller Bundesligaspieler ihr erstes Tor gegen Gladbach geschossen hätten, da sich das wirklich erhoben habe. Nein, das ist ein Scherz. Ich muss es jetzt sagen, es ehrt mich sehr, dass ich da anscheinend so glaubwürdig und, weiß nicht, eine statistische Integrität bin, dass mir das auch abgenommen wird, dass ich das mal gecheckt habe. Aber nein, kleiner Witz, nämlich dann auch der Witz, dass es jetzt 14,9% sein, seit Nick Voldemort dieses 1:0 erzielt hat. Und ja, das hat er gemacht, weil Nico Elvedi und Joe Skelly ihren Job da links an der Seite nicht so gut gemacht haben. Ist, ja, kann man jetzt sagen, wer da mehr Aktien drin hatte. Auf jeden Fall ist der Ball dann futsch. Werder spielt sich durch in den Strafraum und ja, Voldemort hat ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, des Oberschenkels von Ko Itakura, dann geht er in die kurze Ecke und es steht 1 zu 1:1, wie so oft muss man sagen, folgerichtig, denn ja, Borussia hat sich mal wieder schön, also schön im Sinne von gar nicht so schön, zurückgezogen, hatte ja weniger als 40% Ballbesitz in der Phase, Werder eigentlich fast nur am Ball. Also es wirkt noch weniger als 40. Ja, und dann geht man halt mit einem 1-1 in die Pause. Wenn wir jetzt vorspulen und sagen, das wäre das Endresultat gewesen, wäre man ja irgendwie wahrscheinlich zufrieden gewesen. Aber Carsten, ist ja nicht so, dass es dann dabei bleibt. Dann macht man etwas, was man gar nicht so oft macht in dieser Saison. Man sieht auch noch schlecht aus bei gegnerischen Standards. Und ja, dann reiht sich Nick Woltemade sogar ein in die Riege der Spieler, die nicht nur ihr erstes Bundesliga-Tor gegen Gladbach erzielen, sondern im selben Spiel auch noch das zweite.
Ja, weswegen er denn eben der Voldemort ist, der böse Bub sozusagen. Und diesen Spitznamen hat er sich mit seinem Doppelpack dann aus Gladbacher Sicht auf jeden Fall verdient, weil er eben ja bestraft hat, dass die Gladbacher, in dem Fall dann Koetakura, bei dieser Ecke ihre ansonsten doch vorhandenen Qualitäten bei der Abwehr von Standards nicht eingebracht haben und er doch relativ frei, gut, er hat natürlich auch gewisse Höhenvorteile, wenn man sich seine Statur anschaut, aber die hat er bisher ja natürlich nicht so einsetzen können, hat jedenfalls keine Tore erzielt in der Bundesliga, jetzt hat er gleich zwei. Und wäre um ein Haar auch der Matchwinner für Werder Bremen gewesen, wenn da nicht ein anderer, ein Brusse gewesen wäre, der, ich würde jetzt mal sagen, mit extrem viel Wut im Bauch, und darüber können wir gleich diskutieren, ob es dann Teamgeschichte war oder vielleicht auch ein bisschen Ego-Trip. Jedenfalls Florian Neuhaus eingewechselt, auch unter etwas seltsamen Umständen. Es gab da sogar noch so ein kleines Wort, Gefecht, vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest haben sich er und Gerardo Seoane noch ein bisschen was zu sagen gehabt. Seoane fand es nicht so gut, dass Neuhaus so vorgeprescht ist bei der Einwechslung und schon lange an der Linie stand, bevor es noch die taktischen Anweisungen gab. Schon da wurde klar, also so richtig stimmt es nicht zwischen Neuhaus und dem Trainer. Gut, und die Geschichte setzte sich dann natürlich fort. Es gab einen Handelfmeter, nachdem der Schiedsrichter mit dem Videoassistenten noch korrespondiert hat und dann dieses Quadrat in die Luft zeichnet und sagte Elfmeter für Gladbach. Am Ende, natürlich hat der Bremer Trainer ohne Werner darüber gemeckert, aber am Ende war es dann, glaube ich, schon in Ordnung, diesen Elfmeter zu geben. Ja, und wer nahm sich den Ball? Florian Neuhaus. Und was war? Er war nicht vorgesehen. Das wurde relativ deutlich. Julian Weigl war ja zuletzt der Elfmeterschütze. Thomas Schwanscharer ebenfalls eingewechselt, war auch da. Weigl trollte sich relativ schnell. Schwanscharer diskutierte noch länger, aber Neuhaus war fest entschlossen. Muss ich sagen, finde ich gut, dass endlich mal einer da ist, der da sagt, und ich mache jetzt hier was. Und schoss den Ball dann auch ins Tor. So, gab dann am Ende das 2:2. Neuhaus war der Mann, der diesen Punkt mitgenommen hat und der ist wichtig in der Gesamtkonstellation, aber Gladbach holt einen Punkt und statt sich drüber nur freuen zu können, gab es halt dann noch Theater. Das ist Gladbach 2024.
Ja, genau, das glaube ich der Punkt, bei dem ich dann sage, so ganz gut finden und loben ausschließlich kann ich das nicht. Ja, es gibt natürlich viele Perspektiven, viele Schichten in dieser Geschichte. Ich glaube, wir müssen sogar fast ein paar Wochen zurückspulen, denn es drehte sich dann ja in dieser Diskussion, also Neuhaus hat gesprochen, Seoane hat natürlich die PK gegeben, auch so ein bisschen darum, ja, war Florian Neuhaus jetzt verletzt, ist er nicht fit, was war denn los? Und also wir können ja sagen, die jedes öffentliche Training bei Borussia besuchen, dass Florian Neuhaus jetzt über, wovon reden wir denn, 4 Wochen, glaube ich schon, immer mal wieder gefehlt hat. Er hat ja dann meines Erachtens auch das Spiel gegen Wolfsburg komplett verpasst, ne? Da war er dann gar nicht am Start. Es hieß dann immer Achillessehnenprobleme, dann war er auf der Bank, wurde nicht eingewechselt. Dann hat Seoane auch mal was von muskulären Sachen gesagt. Also de facto ist das jetzt schon über ungefähr 4 Wochen eine Zeit gewesen, in der Florian Neuhaus nicht viel trainiert hat oder nicht überwiegend trainiert hat, sondern immer mal wieder aussetzen musste, hat Seoane auch so klar gemacht. Dann fand ich es nur interessant, bei euch in der Mixed Zone hat Florian Neuhaus, wenn ich das richtig verstanden und gehört habe, ja gesagt, er sei fit und nicht verletzt. Hat er das jetzt auf den Samstag bezogen oder überhaupt auf die Phase? Das war so das erste Missverständnis, was mich ein bisschen irritiert hat. Ja gut, und dann ist er reingekommen und das war dann so zwischen den Zeilen, oder Carsten, dass man das als Kritik werten konnte am Trainer, so nach dem Motto, naja, als ich dann drauf war, hat das auch mal funktioniert mit ein bisschen Übergewicht in der gegnerischen Hälfte, mehr Ballbesitz und so weiter. So habe ich das jetzt interpretiert, wobei man auch sagen muss, dieses 2-2 war ja nun einmal ein Handelfmeter und es lag auch nicht unbedingt in der Luft, das Spiel war schon fast vorbei, Borussia hatte zwar mehr Ballbesitz dann nach diesem Dreierwechsel in der 71. Minute, aber auch so richtig keine Torchancen, ich glaube es wirkt dann schon immer sehr dominant, wenn Gladbach überhaupt mal so viel in der gegnerischen Hälfte ist, weil wir das schon gar nicht mehr gewohnt sind, aber ja, das sind so die ersten Sachen, die mich ein bisschen wundern, auch diese ja unterschiedlichen Darstellungen, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast als jemand, der dann auch vor Ort in der Mixzone stand und auf der PK war.
Ja, tatsächlich stand ich New Yorks genau gegenüber in der Mixzone. Er wollte was loswerden, das war zu spüren. Er ist ja eigentlich nicht gerade der große Redner. Also wir haben ihn ja auch schon öfter für Interviews angefragt und bislang hat das in dieser Saison
eigentlich immer. Also ich glaube, wir haben
immer,
uns
genau.
nicht zurückgezogen.
Richtig. Ne? Also er ist unser ständiger Interview-Angefragter und bisher hat es noch nicht geklappt. Also er ist nicht der große Redner, was das angeht. Nochmal kurz zu der Situation des 2-2. Also ja, man kann natürlich sagen, es lag nicht in der Luft. Andererseits haben die Gladbacher zumindest es mal geschafft, am Ende eines Rückstandsspiels im Strafraum des Gegners zugegen zu sein. Und das führt ja nun immer dazu,
das
dass man
ja, ist ja das, genau. das, was ungewohnt ist.
Ja, aber das ist ja gut. Also man muss dann ja auch mal anerkennen, wenn etwas anders läuft. Und sie haben alles dafür getan, diesen Ausgleich zu machen, gewechselt, offensiv gewechselt, Ceoane, alles reingeworfen, was er hatte, unter anderem eben Florian Neuhaus und der, ja, fand ich ihn richtig gut. Es war eigentlich genau der Neuhaus, den ich mir über die ganze Saison gewünscht hätte. Er war aggressiv am Ball, hat den Ball gefordert, hat viel kommuniziert, hat die anderen angetrieben, hat dann aber auch Aktionen gehabt, die dazu beigetragen haben, dass eben was passiert ist und hat dann eben, naja, wie sagt man so schön, die Eier gehabt, diesen Elfmeter zu schießen und auch gegen die Widerstände in der Mannschaft, weil so richtig gratuliert hat ihm erstmal keiner. Also das war schon, sagen wir mal, ein Streitfall, die ganze Geschichte. Aber ich find's gut, wenn dann jemand da ist, der einfach sagt, so, ich fühle mich jetzt so, ich nehme das Ding und ich baller den rein und dann ballert er den auch rein. Punkt. So. Das erwartet man von Führungsspielern. Und da muss man dann auch vielleicht mal ein bisschen, ja, einen kleinen Streit in Kauf nehmen. Ich habe es im Kommentar geschrieben, tut dem ganzen Club vielleicht auch mal ganz gut. Johann hat seinen Standpunkt deutlich gemacht, hat gesagt, so geht das eigentlich nicht. Ich freue mich für Neuhaus, dass er das Tor gemacht hat, aber im Grunde war es anders geplant und ist nicht in Ordnung. Muss ja auch in Richtung der Mannschaft diese Botschaft loswerden gegenüber Weigl, gegenüber Tschwanscherer, die beide schießen wollten. Aber am Ende zählt für mich der Erfolg. Neuhaus hat gesagt, ich mach's, er hat's gemacht. Punkt. Fertig. Reicht. 2-2.
Ja, das ist der Punkt, wo ich so ein bisschen schlechtes Gefühl habe, was so die Autorität des Trainers auch angeht und auch ja, also was das mit Teamkollegen wie Tschwanscherer und Weigl macht, die ja klar eingeteilt sind, die ja auch Führung übernehmen wollen. Also sind ja irgendwann eingeteilt worden und wenn sie sich dagegen sträuben würden, hätten sie ja gesagt, nee, mache ich nicht. Klar, beide haben auch schon mal verschossen. Weigl durfte dann in Freiburg sogar nochmal ran und das Ganze beheben. Und Neuhaus hat das ja auch im Gespräch mit euch in der Mix sehr hervorgehoben, dass es hier nicht um ihn geht, dass es um die Mannschaft geht, Borussia in der Bundesliga zu halten. Ja, will nicht sagen, dass ich ihm das nicht abnehme, aber man kann auch nicht verhehlen, dass es in dieser Szene dann doch auch um ihn geht. Und das finde ich schon ein bisschen problematisch, weil Neuhaus sich dann halt immer, was heißt immer, aber öfter mal vorwagt, wenn es ihm dann passt. Ich erinnere mich an dieses Interview nach dem Mainz-Spiel unter Adi Hütter, als er da einen rausgehauen hat und dann zum Rapport musste. Ich glaube, damals ja sogar noch bei Max Eberl. Und auch jetzt hört und sieht man lange nichts. Wir haben das angesprochen. Also zum Führungsspieler würde es auch mal gehören, vielleicht öffentlich dann auch mal Dinge klarzustellen, voranzugehen und so weiter. Ja, und jetzt hat er das gemacht, in einer der vielleicht wichtigsten Situationen der Saison, sich da über Vorgaben des Trainers hinwegsetzen, den Kapitän, der also in der Hierarchie noch einen Platz vor ihm ist, zur Seite zu drängen. Das finde ich halt schwierig. Und natürlich, du hast es letzte Woche auch schon mal so aufgezeigt, ist dieses ganze Thema Florian Neuhaus eigentlich ein Trauerspiel, weil er natürlich von der fußballerischen Veranlagung einer der Besten in Gladbach ist, Top 3 wahrscheinlich, riesiges Potenzial und es auch Aufgabe eines Trainers wäre, das zur Entfaltung zu bringen. Aber das ist ein bisschen wie bei einem Schüler, wenn ich dann Eltern erzählen höre, ach, die Lehrer, die sind alle scheiße und die haben sich gegen ihn verschworen und so weiter und der Junge hat es nicht leicht. Manchmal liegt es dann aber vielleicht auch am Schüler und nicht nur an den Lehrern. Und diesen Eindruck habe ich auch bei Florian Neuhaus. Wenn wirklich viele Trainer mit ihm fremdeln und nicht ganz so klarkommen, dass es dann auch nicht immer nur an den Trainern liegen kann.
Ja, überhaupt keine Frage. Also Florian Neuhaus ist an seiner Situation selbst schuld. Ich sage immer, er muss normalerweise wirklich sowas von sauer, stinksauer auf sich sein, dass in diesem Jahr eine Europameisterschaft im eigenen Land ist und ein Spieler seiner Qualität überhaupt kein Thema ist, im Kader zu sein, im deutschen Kader. Und er hat Anlagen, die sind wirklich herausragend. Du warst damals in Mailand dabei, als er diesen Pass, über den ganz Europa gesprochen hat, gespielt hat. Aber viel zu oft ist eben Florian Neuhaus nicht da. Und wir sind uns ja in der Fohlenfutter-Redaktion auch einig, dass er eine der großen Enttäuschungen dieser Saison ist, dass er die Vorschusslorbeeren des Vereins mit der Nummer 10, mit der Beförderung zum dritten Kapitän, dass er da viel zu wenig rausgemacht hat. Deswegen sage ich, in diesem Spiel in Bremen, in dieser Zeit, in der er gespielt hat, hat er endlich mal genau das auf den Platz gebracht, was man eigentlich von ihm erwartet, nämlich spielerische Momente, aber eben auch eine gewisse Aggressivität. Das war ja das, was Adi Hütter von ihm eingefordert hat. Das war auch das, was Farke gefehlt hat danach. Und das ist auch das, was am Ende dem Jerry Seoane fehlt, weil letzten Endes Neuhaus einfach nicht sein Potenzial abruft. Und wir haben ja gesagt, Seoane hat mit einer Doppelacht gespielt, mit Kone und Reitz. Dass Neuhaus da nicht mit dabei ist, das sagt ja schon alles. Und ich glaube, kein Trainer der Welt stellt einen Spieler auf, der Beste in der ganzen Mannschaft ist. Und ein großes Problem von Neuhaus ist definitiv, dass er die Schuld eher bei anderen als bei sich sucht. Ich habe ja seinen Auftritt jetzt so ein bisschen verglichen mit der 1000 Baustellenrede von Christoph Kramer damals in Stuttgart. Da ging es ja dann quasi gegen Adi Hütter. Und also in der Mannschaft hat sich Florian Neuhaus mit Sicherheit keine Freunde gemacht mit der Geschichte. Das hat man gesehen. Wie gesagt, der Jubel war sehr verhalten. Er war erstmal alleine unterwegs. Er guckt ja auch bitterböse, wenn man sich die Fotos anguckt. Also richtig grimmig geguckt. Also ja, absolut. Ein gewisser Ego-Trip war das auf jeden Fall und da ging es auch nicht nur um die Mannschaft, er wollte ein Statement setzen. Er hat dieses Tor geschossen und hat den Moment dann genutzt, diese Bühne genutzt, die er sich selber gegeben hat, um dann einfach mal Dampf abzulassen. Ob das jetzt tatsächlich für ihn persönlich hilfreich war, wird man dann sehen. Das wird intern sicherlich noch ein Thema sein bei den Borussen, wird auch über die Saison hinaus ein Thema sein, wo dann wirklich die Frage gestellt werden muss, ob das mit Seoane und Neuhaus überhaupt noch Sinn und Zweck hat, so wie damals bei Hütter und der Mannschaft. Aber für den Moment nehme ich jetzt einfach mal diese 20 Minuten und das ist das, was ich meine. So, diese Dinge, die Neuhaus da auf den Platz gebracht hat, mit Wut im Bauch. Es wäre schön, wenn er das auch ganz normal mal machen würde und sich so einbringen
und nicht,
würde.
Und nicht wie im Bochum-Spiel das Ganze dann fast in einer roten Karte resultiert. Ja genau, das alles mal in eine gesunde, richtige Bahn lenken, schon das Fußballerische an Platz 1 stellen und dann das andere on top, wie es dann immer hieß vor ein paar Jahren in Gladbach, das wird schon passen, aber das kriegt er halt ja selten mal über ein Spiel hinaus oder jetzt 20 Minuten hin und das ist eben das große Problem. Ich bin auch gar nicht grundsätzlich dagegen, dass es diese Reibung gibt, das ist ja wirklich auch mal gesund, aber da sind jetzt so viele Fragezeichen bei mir, dass ich mich schon ein bisschen wundere, das inkludiert auch Roland Wirkus Umgang damit, der hat sich ja, entweder hat er probiert es diplomatisch zu lösen oder sich eher auf Neuhaus-Seite festgestellt. Also da gab es jetzt keinen Tadel von ihm dafür. Der hat so gesagt, scheißegal, wenn der Ball drin ist, ist gut. Und Seoanes Antwort auf der PK ist ja schon, dieser letzte Satz so, sonst wäre es ungemütlich für ihn geworden. Ja, das kann man sich ausmalen. Hat er verhindert, indem er den Ball reingeschossen hat. Das war dann aber an der Stelle auch das Mindeste. Strahlt irgendwie sowas aus, wo man noch nicht ganz weiß, wie man das komplett interpretieren soll, zumal es ja auch vielleicht gar nichts mit der Gesamtlage zu tun hat, sondern auch eine Zweiergeschichte zwischen dem Trainer und Florian Neuhaus sein könnte und jetzt nicht die gesamte Entwicklung Borussias betrifft. So ist die Lage.
Wobei ganz kurz noch, also ich fand eigentlich, dass tatsächlich alle Aussagen gepasst haben. Neuhaus, klar, Neuhaus wollte sein Statement abgeben, hat die, wie ich schon gesagt habe, die Bühne genutzt und hat sich dann, sagen wir mal, ganz ganz undiplomatisch hat sich ausgekotzt. und natürlich sich dabei schon auch ein wenig in den Vordergrund gestellt, das ist aber keine Frage. Gerardo Seoane musste, finde ich, musste derart reagieren, musste Neuhaus auch tadeln, weil er genau diese Situation in der Mannschaft ja auch nicht gebrauchen kann, dass Spieler zu ihm kommen und sagen, Coach, warum hast du da nichts gesagt? Warum hast du nichts gemacht? Wir haben eine andere Aufteilung gehabt. Wir wären auch bereit gewesen. Wir haben dann auf dem Platz die Schnauze gehalten, damit es kein Theater gibt. Aber so geht das natürlich nicht. Das hat er klar gemacht und darum fand ich es auch gut, dass er öffentlich den Neuhaus da nochmal kritisiert hat. Naja, und Roland Wirkus hat ja so ein bisschen zwischen beiden Stühlen dann sozusagen argumentiert und hat ein bisschen Feuer rausgenommen. Das war ja auch noch bevor Gerry Seoane gesprochen hat, das darf man nicht vergessen. Also die Pressekonferenz war da noch nicht gewesen, in der er diese Sätze gesagt hat. Und Roland Wirkus hat dann ganz einfach erstmal ganz pragmatisch gesagt, okay, das erwarte ich. Er hat gesagt, wenn die Situation so ist, dann muss ein Spieler wie Neuhaus auch den Ball reinmachen. So, das heißt also, er hat im Grunde erst bei dem Elfmeterschuss angefangen zu analysieren, hat gesagt, okay, wenn er sich den Ball dann nimmt, dann erwarte ich auch, dass er trifft. Und eigentlich ist das, also grundsätzlich sind das Dinge, die ich auch von Neuhaus erwarte. Also auch bei Borussia ist man ja nicht
zufrieden. Von Bundesligaspielern vielleicht allgemein, ne? Also Elfmeter sollte dann einfach auch reingehen, egal wer die schießt.
Wir wollen ja jetzt nicht über Elfmeter und die Gladbacher Vereinsgeschichte reden und Pokalhalbfinals und Pokalfinals und so weiter und Elfmeter. Aber wie gesagt, absolut richtig. Also ein Bundesligaspieler sollte, auch wenn es nicht Florian Neuhaus ist, schon in der Lage sein, einen Elfmeter zu verwandeln. Aber der Druck war natürlich da. Der Druck war natürlich auch deswegen so groß, weil er genau wusste, wenn er den nicht reinschießt, dann hat er aber ein richtiges Problem. Und dieses Problem hat er dahingehend gelöst, dass er einfach dann auch den Ball reingeschossen hat. Und somit, ja, also ich sag, im Grunde haben alle ihre Statements abgegeben und jetzt sollte dann auch das im Vordergrund stehen, was Manu Kone dann nachher gesagt hat. Man sollte jetzt sehen, dass man gegen Frankfurt gewinnt. Und dieses sollte jetzt wirklich das sein. Kein Florian Neuhaus ist wichtig. Wobei, ich hatte ja im Vorfeld noch ganz kurz da mal so einen kleinen Kommentar gemacht, dass eben der Club sich viel mehr darauf konzentrieren muss, dass nicht der Club im Vordergrund steht, sondern der Erfolg des Clubs. Und da mit dieser Perspektive kann man das, was Neuhaus gemacht hat, dann schon, weil das eben erfolgreich gemacht hat.
Aber da gehe ich halt nicht ganz mit, weil ich finde, es sind ja zwei Spieler eingeteilt. Der eine davon ist der ja vom Trainer immer eingesetzte Vizekapitän, an diesem Tag wieder auch mit der Kapitänsbinde. Und dann setzt sich ein Florian Neuhaus darüber hinweg. Das ist für mich nicht genau das, was ich unter Führungsqualität verstehe, da dann irgendwie in der Szene aufzumucken, wenn es andere klare Absprachen gibt, wenn außen am Rand sogar alle wild gestikulieren, wenn der Trainer das eigentlich überhaupt nicht gut findet. Also das ist für mich so, ich verstehe was anderes unter Führungsqualität als das.
Ja, aber wie gesagt, geht's jetzt darum, er muss halt den Ball dann reinmachen. Also, ne, und inwieweit, also Führungsqualität ist das natürlich nicht, sondern das hat natürlich auch viel von Egoismus, keine Frage. Da wollte jemand ganz klar sich hervorheben und allen zeigen, dass er ungerecht behandelt wird, keine Frage. Und das ist auch genau das, was natürlich Neuhaus jetzt als Problem für sich selber geschaffen hat. Die Frage ist ja, wie wird es weitergehen jetzt in den nächsten beiden Spielen? Geht jetzt Gerry Seoane hin und sagt, pass mal auf, Neuhaus, das hast du jetzt so gemacht. Fand ich richtig, richtig mies von dir gegenüber der Mannschaft, gegenüber Julian, gegenüber Tomasz. Und so geht das eigentlich nicht. Aber jetzt sage ich dir eins. Du wirst spielen und ich erwarte von dir. Ich erwarte von dir genau das, dass du jetzt vernünftig hier spielst und dass du jetzt das machst, was du da gemacht hast, aber nicht für dich selber, sondern für die ganze Mannschaft und dass du uns hier rausschießt aus dem ganzen Scheißdreck. So, und oder er sagt halt, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht, weil Neuhaus jetzt diese Geschichte gemacht hat, weil er jetzt das Tor geschossen hat, kann ich ihn nicht in die Mannschaft nehmen. Weil dann würde genau das, was du gesagt hast, Yannick, passieren, dass eben die Mannschaft den Trainer in Frage stellt. Also es ist eine ganz, ganz kitzlige Situation für den Seoane, jetzt diese Entscheidung zu treffen, den Neuhaus jetzt unter Druck zu setzen und sagen, pass mal auf, Junge, wenn du das so haben willst, dann bitteschön, wenn du ein Dicker sein willst, dann sei auch einer. und dann sehen, was gegen Frankfurt passiert. Damit natürlich, das müsste aber ganz klar in der Mannschaft kommuniziert werden. Da müsste er fast schon eine Mannschaftssitzung oder den Mannschaftsrat einberufen, wo ja Weigel, ja, wo ja Neuhaus drin sind.
Ja, gut,
oder
er sagt er eben rausnehmen,
so nicht.
Wie will er,
genau.
Wie will er das? Wem will er das verklickern?
Dazu kommen wir doch gleich mit der Aufstellung.
Ja, da kommen wir kommen wir gleich zu.
Aber das wäre,
ich auch
diese beiden
Punkte genau richtig. Aber das hat Florian Neuhaus, dieses Dilemma oder wie man es nennen will, hat er damit jetzt verursacht. So, also, und das ist der Punkt, wo ich sage, dann geht es halt nicht um das Wohl und Weh von Borussia Mönchengladbach alleine, sondern dann geht es um Florian Neuhaus. Ich finde, auch was du gesagt hast, dass alle das Richtige gesagt haben, gehe ich mit, aber was mich eigentlich dann eben am meisten irritiert und was sich nicht auflösen lässt, ist ja diese Fitness- und Verletzungssache. Also Florian Neuhaus stellt sich dahin und stellt es so dar, als wenn er komplett fit und gesund wäre, und der Trainer sagt, er hat ja nicht mal die Läufe nach dem Spiel mitgemacht, und das stimmt auch, Florian Neuhaus hat sie ja nicht mitgemacht, das ist richtig, ne?
Also, genau, also wir brauchen nicht drüber reden.
Also dann sind wir ja schon fast im Fake-News-Bereich.
Ja, also zumindest ist es so, dass Florian Neuhaus sich den Satz besser gespart hätte. Also daran ist er natürlich zu messen, und wenn man danach nicht die Läufe nach dem Spiel mitmacht, wie alle anderen, steht man ja schon wieder jenseits der Mannschaft. Also nochmal, was Neuhaus gemacht hat, wird nicht dazu führen, dass er jetzt sozusagen Teamplayer der Woche wird oder Teamplayer des Jahres. Was er gemacht hat, hat einfach dazu geführt, dass Borussia Mönchengladbach einen ganz wichtigen Punkt mitgenommen hat, der ja letztlich dafür sorgt, dass man zumindest nicht mehr direkt absteigen kann. Er hat mal aus dieser Situation heraus mit Wut im Bauch, mit diesem Ego-Antrieb tatsächlich etwas gemacht, was in Gladbach selten passiert, dass da jemand ist, der mal ausschert, der nicht immer in der Gleichförmigkeit unterwegs ist. Und das ist das, was ich meine, was ich auch im Kommentar geschrieben habe, dass Gladbach davon vielleicht profitieren kann, dass jetzt einfach mal so ein bisschen Wallung in die ganze Geschichte reinkommt. Das ist ja das, was wir auch oft kritisieren bei Borussia, dass alles so gleichförmig ist. Und der Coach, also für Seoane, der ist ja auch immer extrem gefasst, ob der jetzt gewinnt oder verliert. Also ich möchte gar nicht wissen, wie der unterwegs ist, wenn der irgendeinen Titel holt. Keine Ahnung, ich habe keine Bilder aus Bern gesehen. Aber im Grunde hat er jetzt ja schon einen Wutausbruch gehabt, und man hört ja auch selten, dass ein Trainer das so angeht. Er hätte ja auch sagen können, naja, also das werden wir natürlich intern klären mit dem Neuhaus. Erstmal, er hat das Tor gemacht und bla bla. Das wäre dann wieder Gewäsch gewesen. So war klare Kante vom Trainer. Neuhaus mit seiner, ja, sag ich mal, mit seiner, ja, wie nennt man das, Positionierungsrede, und Wirkus als Relaisstation so ein bisschen dazwischen, ein bisschen eingefriedet, hätte man natürlich alles noch pointierter machen können vielleicht, aber naja, also für mich ist jetzt echt spannend, wie geht jetzt Seoane mit der Situation um, weil das ist eine ganz schöne Herausforderung für den Trainer. Die hat ihm natürlich Neuhaus präsentiert, und ich kann nur sagen, wenn der Neuhaus das, was er da gespielt hat, rein sportlich, rein fußballerisch, diese Präsenz, diese Aggressivität, auch dieses, die anderen Leute anzusprechen auf dem Platz, die Kollegen mal anzutreiben, zu machen und zu tun. Wenn er das mal die ganze Saison gemacht hätte, würden wir mit Sicherheit, mit großer, großer Sicherheit jetzt nicht darüber reden, dass Borussia Mönchengladbach theoretisch noch absteigen kann.
Das stimmt, und ein bisschen über allem steht ja auch, das habe ich irgendwann schon mal die Saison geschrieben, dass man ja auch mal diese Mehrdeutigkeiten und Gegenpole aushalten muss, dass die existieren, auch als Betrachter, als Fan, wie auch immer, Ambiguitätstolerant nennt man das dann ja, dass irgendwie alle auch einen Punkt haben, dass man es so und so sehen kann, dass man vielleicht auch jetzt wirklich nicht, also ne, Florian Neuhaus hat jetzt auch nicht, ist dem Trainer nicht so in den Rücken gefallen wie nie zuvor jemand in der Bundesliga-Geschichte. Florian Neuhaus hat jetzt nicht mit überragenden 15 Soli dieses Spiel noch alleine gedreht. Es war halt ein Elfmeter. Gerardo Seoane musste irgendwie seine Autorität sichern mit der Aussage. Das hat er gemacht. Also alle hatten irgendwie auch recht ein bisschen. Und ja, ne, es ist auch ein Zeichen von Führung, aber jetzt irgendwie nicht nur. Also alles ist da so mittendrin. Ja, so ist halt wahrscheinlich die Lage bei Borussia Mönchengladbach, so ist auch die Lage in der Tabelle. Man hat eigentlich wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt geholt. Ist immer die Frage, für wen und wie es sich jetzt so anfühlt. Aber ja, de facto hat es nun mal die Borussen nach vorne gebracht, weil der Vorsprung der gleiche ist. Aber es ist ein Spiel weniger geworden, und nur noch 2 statt 3 Spiele macht halt eben einen großen Unterschied im Endspurt der Bundesliga.
Genau, also wie gesagt, Borussia kann jetzt auf jeden Fall nicht mehr direkt absteigen. 9 Punkte auf Platz 17, das hat dieser Punkt in Bremen, dieses 2:2, das ich sogar getippt habe, wenn ich mich recht erinnere, hat das gebracht. Und ja, da die Freunde aus Mainz ja auch unentschieden gespielt haben, mit Glück muss man sagen, am Ende ein Pfostenkopfball in der Nachspielzeit der Heidenheimer und Mainz wäre jetzt 5 Punkte zurück. Aber ja, der Bochumer siegt bei Union Berlin, mit dem, glaube ich, nicht so viele gerechnet haben, weil Bochum auswärts ja nun auch nicht wirklich der große Punktesammler gewesen ist in dieser Saison, zeigt aber, dass trotzdem die Gladbacher in der Pole-Position sind, was diese Saison und was auch den Abstiegskampf angeht, dass Sorglosigkeit definitiv der falsche Berater wäre, der falsche Freund in dieser ganzen Situation. Und es wäre doch ganz schön, wenn Borussia Mönchengladbach am Samstag gegen Eintracht Frankfurt wirklich mal in der Lage wäre, ihre Sachen selbst zu klären. Kone hat gesagt, wir gewinnen das Spiel und da kann ich nur sagen, ja Jungs, dann aber auch mal machen, denn die Saison, das hat Roland Wirkus völlig zu Recht gesagt, ist im Eimer, also da wird nichts Gutes mehr draus, aber also die ist nicht mehr zu retten, aber der Club ist zu retten und das sollte man jetzt am Samstag mal tun und sich nicht drauf verlassen, was der Rest vom Schützenfest macht, weil da kann man doch ganz arg enttäuscht werden, denn ja, die letzten beiden Spieltage einer Fußball-Bundesliga-Saison, ich glaube, Yannick, das hat man schon viel zu oft erlebt, da sollte man sich auf gar nichts verlassen und wir erinnern uns an 2021, glaube ich, als die Borussen in Bremen standen und miterlebten, wie in der Nachspielzeit der Europapokalplatz verloren ging, weil ein gewisser Max Kruse für Union Berlin getroffen hat. Union Berlin ist wieder im Spiel. Also Vorsicht, Vorsicht und einfach mal gewinnen. Und wäre doch schön, wenn man mit einem Sieg ganz alleine alles in die Reihe bekommt.
Jetzt ist ja, haben sie in der Woche ja ein bisschen mehr angezogen, was diese Aussagen angeht, weil wir vorher schon mal geunkt haben. Keinem geht das A-Wort, Abstiegskampf über die Lippen. Neuhaus hat, das fand ich, war ja doch mal sehr deutlich auch klar gemacht, wie schlecht diese Saison ist. Roland Wirkus hat das gesagt. Das vielleicht auch mal ein bisschen eher, ne? Nicht um irgendwen zu befrieden, aber noch auf der Mitgliederversammlung wirkte ja auch Wirkus Rede so, als sei das alles so in Ordnung und gar keine Gefahr in Verzug. Vielleicht alles mal ein bisschen eher so eingestehen, wie die Lage ist. Man hat doch den Eindruck, dass das immer so ein bisschen von außen kommen muss, dass da alle etwas aufgeweckt werden. Aber ja, wach sind sie jetzt wohl alle und müssen sie eben auch sein, denn dieser...
Also hoffentlich
ja, sind sie also jetzt alle. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Der kann schon weg sein, gerade bei einer Mannschaft, die von den letzten 20 Pflichtspielen einfach nur 3 gewonnen hat. Da ist ja so ein Sieg, ja, ist schon fast viel verlangt, ne? Aber darf man auch mal, gerade wenn der Gegner am Sonntag 1:5 gegen Bayer Leverkusen verloren hat und auch noch irgendwas hinlegen sollte, was Punkte angeht. Frankfurt ist ein bisschen, was Europa angeht, in Gladbachs Position Richtung Relegation. Kann auch reichen, wenn man jetzt gar keinen Punkt mehr holt mit der Europa League. Theoretisch kann der 6. Das wird dann Dortmund in der Champions League entscheiden, ja, so in die Champions League kommen. Das ist einfach verrückt, diese Saison. Und ja, da ist also noch viel auf dem Spiel. Ganz kurz vielleicht einmal so das Restprogramm aller, damit das alle nochmal auf dem Schirm haben. Borussia spielt jetzt gegen Frankfurt und dann in Stuttgart. 2 Top-6-Teams also. Union reist zum 1. FC Köln. Union zum Beispiel kann auch noch direkt absteigen. Also allein deshalb sollten sie was hinlegen. Und dann empfängt Union am letzten Spieltag den SC Freiburg, der dann auch noch in Sachen Europa was machen muss. Bochum dann am Sonntag erst gegen Leverkusen und am letzten Spieltag in Bremen, wo man nicht weiß, ob es für Bremen noch um was geht. Und die Mainzer, die empfangen jetzt am Samstag um 18.30 Uhr Borussia Dortmund. Das heißt, wenn Borussia einen Punkt holt gegen Frankfurt, dann weiß man erst abends, zu was der gereicht hat. Mit einem Sieg ist alles geregelt, egal was die anderen machen. Und ja, am letzten Spieltag Mainz dann beim VfL Wolfsburg, der gerettet ist seit dem Wochenende und sogar auch noch nach oben schielen kann. Ja, das ist die Bundesliga 2023-24 und ja, dann schwenken wir mal rüber, oder, Carsten, zum Spiel gegen Frankfurt am Samstag.
Ganz kurz noch zu dieser Bundesliga. Da sollte Gladbach auch einfach sich mal dessen bewusst sein, wie leicht es gewesen wäre, auch Richtung Europa zu schauen. Also das ist ja auch ein mega Ärgernis dieser Bundesliga-Saison, wenn man immer wieder hört, wie sehr die Gladbacher auch Geld brauchen, um Verstärkungen zu holen. Es ist einfach wirklich ganz, ganz ärgerlich, was da alles passiert ist. Mal abgesehen davon, dass man jetzt bis zum vorletzten Spieltag zittern muss. Aber naja, ist wie es ist. Und jetzt muss man eben gucken, dass man sich gegen Frankfurt schadlos hält. Und Yannick, jetzt kommt, glaube ich, ist Zeit für einen Jingle, oder?
So ist es.
Aufstellungstipp.
Ja, und nach dem Jingle kommt immer der Torwart. Über den haben wir noch gar nicht geredet. Der hieß nicht Jonas Omlin, obwohl der wieder im Training war. Jonas Omlin saß auf der Bank in Bremen und Moritz Nikolas durfte im Tor bleiben. Und Sioane hat es damit begründet, dass Omlin ja nur wenig trainiert hatte vor dem Bremen-Spiel. Habe ich jetzt mal so gedeutet. Es ist keine definitive Entscheidung bis Saisonende, dass Nikolas im Tor bleibt, weil, ja, dass dann eigentlich jetzt Richtung Frankfurt nochmal neu entschieden wird. Und da habe ich aber ein bisschen im Gefühl, dass sie jetzt das Ganze durchziehen mit Nikolas. Weil jetzt nochmal wechseln und dann vielleicht nochmal danach die Woche das zu verhandeln, wäre schon seltsam.
Ja, also abgesehen davon, dass Moritz Nikolas in Bremen auch gut gehalten hat, ne? Also das muss man ja auch einfach mal sagen, der Bursche, der macht ja wirklich eine gute Saison und wenn man immer über Rocco Reitz spricht, dann bleibe ich dabei, dass Moritz Nikolas fast schon von den Eigengewächsen das Stabilere ist, denn Rocco Reitz hat ja auch inzwischen so seine Hin- und Her-Phasen, ist, was ja auch völlig normal ist für einen Spieler wie ihn, und Moritz Nikolas, der ja doch auch ein bisschen älter schon ist, aber als Torwart natürlich auch nochmal anders im Fokus. Jo, der macht eine richtig gute Saison und eigentlich wäre es unfair, ihn jetzt rauszunehmen, weil er eben auch in Bremen die in diesem Druckspiel die Nerven behalten hat. Klar, natürlich hat sich Jerry Sioane auch dahingehend festgelegt, dass Jonas Omlin die Nummer 1 ist, wenn er fit ist und dass er auch der Kapitän ist. Aber dann wird man möglicherweise dann hören, dass er immer noch nicht so gut trainieren konnte oder was weiß ich. Jonas Omlin, aber das muss man ihm mal zugute halten. Auf der Bank, also richtig mitgefiebert, bei vielen Situationen aufgesprungen, war da, hat die Mannschaft angefeuert. Da muss ich dann sagen, Chapeau, so nimmt man die Rolle an. Und ich würde sagen, wenn meine Mannschaft aufgestellt würde, und ich glaube, da sind wir uns einig, dann steht Moritz Nikolas im Tor, oder?
Das würde ich auch sagen. Du hast ja gesagt, Omlin ist der Kapitän, dass er auch ins Tor zurückkehrte. Zwischenzeitlich wurde ja immer so mit Führungsstärke begründet. Haben wir jetzt gedacht, was, wenn Moritz Nikolas in der Nachspielzeit in Bremen gesagt hätte, hey, ich probiere hier Gegentore zu verhindern, wie ich will. Es klappt nicht immer. Jetzt will ich der Mannschaft mal vorne helfen. Mir wird immer nachgesagt, dass es mir an Führungsstärke noch mangelt. Da nehme ich mir jetzt den Ball.
Ich hätte es super gefunden, das wäre super gewesen.
Ja,
wenn er den reinschießt.
Aber treibt vielleicht dieses Neujahrsszenario, ich weiß, ist sehr überspitzt, aber ne, so.
Ja, aber man muss diese Beispiele ja bringen, um das auch mal einzuordnen. Also nochmal, was Florian Neuhaus gemacht hat, war nicht mannschaftsdienlich und ist eigentlich auch nicht in Ordnung, weil es die Autorität des Trainers untermauert, weil es die Autorität des Kapitäns untergräbt, also des Trainers nicht untermauert, sondern untergräbt. Entschuldigung, und das Gleiche beim Kapitän schon, ja. Und auch Thomas Schwanscherer. Ich meine, für den wäre das ja auch enorm wichtig gewesen, so ein Tor zu schießen und dann mal sich feiern zu lassen als ein Punktretter, wenn er den dann reingeschossen hätte. Aber ich habe halt immer dieses Szenario im Kopf, schießt einer der beiden anderen, dann ist das, dann fehlt diesem Ganzen so diese Spannungsgeschichte, die jetzt ja da drin war. Und ja, vielleicht hätte dann Weigel verschossen, Schwanscherer verschossen, was ja ein bisschen zu dessen Saison gepasst hätte. Weigel, wenn der.
Er hat ja auch schon verschossen, also tatsächlich hätte ich ihn jetzt auch nicht als Schützen gesehen, da bin ich ja dann schon fast Team Julian Weigel.
Ja, genau, ja, aber Julian, ja, das muss man bei dir ja schon fast hervorheben, aber Julian Weigel, wer weiß, was dann passiert wäre, und ich sag mal, das Tor hat's jetzt gegeben, fertig, und Moritz Nikolas, wenn er geschossen hätte, ich das auch gefeiert, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, so frech wäre er jetzt nicht gewesen, und man muss ja schon sagen, dass Neuhaus auch frech agiert hat, aber es wäre cool gewesen, und aber immer unter der Voraussetzung, dass er noch reinschießt.
Ja, natürlich. Also von daher, ich wollte auch nur diesen Überschuss.
Wäre aber cool gewesen. Ich hätte es cool gefunden. Also von daher.
Ja, wer aus der Dreierkette könnte Elfmeter schießen? Dreierkette sind wir uns einig, das vorweg. Wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich fand jetzt, dass die Formation fand ich gut. Das war ja, ich weiß gar nicht, wie man es dann jetzt in der modernen Fachsprache nennt, aber ein, ich meine, man kann es 3-3-2-2 nennen, dieses System, und fand ich gut. Also gerade weil auch die beiden Achter, Manu Kone und Rocco Reitz, wirklich ordentlich mit nach hinten gearbeitet haben und dann gegen den Ball, also schon auch eine Dreierlinie da auf der Sechs gestanden hat. Julian Weigel jetzt als Einzelsechser, die vorgezogenen Außen mit Honorar, das ist ja mein Ding, finde ich ja gut, als ja so jemand, der ja, das, aber es ist doch schön, wenn wir auch mal der mal nachgesagt, dass wir auch zu gleiche Gedanken haben. Also ist doch gut, dass man dann einfach mal sagt, nö, das finde ich doof. Ich finde Honorar da gut, weil er so ein bisschen für mich dann so Kostic-mäßig unterwegs ist. Gerade gegen Frankfurt kommt das Thema ja auch wieder auf. Aber ja, ich würde sagen, Dreierkette fix, und ich würde sogar auch sagen, mit Friedrich und Itakura und Elvedi ist die auch ganz gut aufgestellt. Wobei mir Ko Itakura, muss ich sagen, da würde ich ein bisschen über den Wöber nachdenken. Also Itakura hat zwar immer viel Einsatz, aber er wirkte doch so ein bisschen, also irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, und er war dann ja auch bei der Ecke. Immer, er kam auch immer, wenn es im Strafraum drauf ankam, war er immer zwar da, hat dann irgendwie gegrätscht, gemacht, getan, aber er war nicht rechtzeitig da. Er war immer als Zweiter am Ball. Also da muss man vielleicht drüber nachdenken, ob nicht Friedrich, den fand ich gut zum Beispiel, der hat ja auch sogar nach dem Spiel gesprochen, ist ja auch bei ihm selten, aber mit Friedrich, Elvedi ist klar, und dann würde ich vielleicht sogar, ach, da sage ich jetzt einfach mal Wöber und Itakura raus. So, fertig.
Ja, oder, also so richtig, wenn man jetzt einfach reine Leistungen zum Maßstab nimmt und was Leute so verbocken, warum muss Fabio Caudia jetzt wieder auf die Bank? So, also wenn ich sehe, was Nico Elvedi zum Beispiel dann auch defensiv macht, was wir Itakura vorwerfen können, dass er wirklich Marvin Friedrich inzwischen der stabilste dieser Innenverteidiger, also ja, in meiner Welt dürfte auch Fabio Caudia wieder beginnen, aber ja, wer ist dann sozusagen das Opfer? Ko Itakura ist auch so ein Ding mit der Führungsrolle, die übernehmen soll. Ich glaube, da steht mir allein die Sprachbarriere schon im Weg. Und so richtig von Erfolg gekrönt ist diese Entwicklung auch nicht. Also er spielt immer noch ein bisschen wie jemand, der gerade aus der Verletzung kommt, aber ist ja jetzt auch 4 Monate her. Und ja, müsste einfach auch inzwischen mal ein bisschen stabiler sein. Deswegen, wahrscheinlich, also wenn ich jetzt tippen muss, bleibt es wahrscheinlich bei Itakura, Elvedi und Friedrich. Aber wie gesagt, in meiner Welt könnte dann auch Fabio Caudia einfach mal wieder spielen. Und der hat ja nun mal keine so schlechte Gegentorquote in seinen Startelf-Einsätzen mit 210 Minuten ohne Gegentor. Also ja, ich glaube es nicht, aber eine Möglichkeit wäre es. Und was das Mittelfeld angeht, sind wir uns, glaube ich, einig. Du hast es 3-3-2-2 genannt. Ich fände es gut, wenn es so gespielt würde, dass man es 3-1-4-2 nennen könnte, dass die Schienenspieler also etwas offensiver wären. Und deswegen würde ich jetzt auch Luka Netz mal wieder in die Startelf stellen, weil, naja, am Ende ist es ja auch so, dass Joe Skelly diese Defensive ja nicht so stabilisiert, dass das allein den Vorzug vor Luka Netz, dem man das zu Recht ja vorwirft, dass er das auch nicht tut, rechtfertigen würde. Deswegen würden meine Schienenspieler Netz und Honorar heißen, weil natürlich ich Franck Honorar wenigstens unterbringen möchte in dieser Mannschaft. Auf der 6 Julian Weigel, und dann würde ich es einfach so machen, ist schwierig, ne? Also Rocco Reitz würde ich nicht rausnehmen, weil ich fand, das war eigentlich der beste Feldspieler gegen Werder. Und dann geht es zwischen Kone und Neuhaus. Schwierig, was würdest du machen? Du hast ja schon das Szenario skizziert.
Also ich würde tatsächlich Kone und Neuhaus aufstellen, um ehrlich zu sein. Rocco Reitz hat jetzt gerade in Bremen natürlich seinen Job gemacht, hat auch gut gespielt, aber hat am Ende dann auch abgebaut. Da kam dann nicht mehr viel. Und wie gesagt, das ist jetzt wirklich eine kitzlige Situation für Seoane.
Aber da kam immerhin fast das
Ausgleich. Ja, er hat die Riesenchance, ja, richtig. Aber nochmal, ich würde tatsächlich dann über ihn nach. Kone fand ich jetzt, hat ja seine Dinge eingebracht und da ist jetzt tatsächlich bei mir eher die Frage Neuhaus oder Reitz. Und ja, das kommt drauf an, wie Sioane das jetzt wirklich im Team kommuniziert. Also ich glaube, einfach so, ich stelle jetzt mal Neuhaus auf Entscheidung, würde ihm arge Probleme bereiten. Also er muss das schon ganz klar kommunizieren und um einfach auch nicht dem Neuhaus sozusagen dieses ja den Vorteil dazu geben, dass er sich sozusagen jetzt reingeklagt hat in die Mannschaft, sondern es muss dann auch wirklich so sein, dass man jetzt sagt, okay, du musst jetzt wirklich liefern. Also ist für mich die Frage, also eigentlich gibt es keinen wirklichen Grund, Kone und Reitz auseinanderzunehmen. Das muss man ja auch mal, gerade gegen Frankfurt, wo viel Aggressivität im Spiel sein wird, ist ja genau das, was Neuhaus oft nicht reinbringt. Also eigentlich würde alles dafür sprechen, Kone und Reitz spielen zu lassen. Und
ich wäre eher so, wobei Kone ja fast auch so ein Erziehungsfall war in Bremen. Er wollte ja die ganze Zeit runter.
Das fand ich witzig.
Ja,
er hat so mitleidig geguckt.
Ja, aber denke ich mal, was ist das? Hat er, also ist das auch ein Indiz von Bocklosigkeit? Kann er wirklich nicht? Dann ist er ja auch anscheinend nicht komplett fit. Also das war auch seltsam und deswegen würde ich auf jeden Fall Rocco Reitz spielen lassen, weil das ist auch wieder so, ist wie bei Chiaro Dia, dass einfach mit diesen jungen Spielern wird dann oft so streng umgegangen. Dabei bringen sie aber diesem Spiel ja mindestens so viel wie alle anderen, die sich irgendwie im besten Alter ihrer Karriere und als designierte Führungsspieler so durchwurschteln dürfen. Also ich würde Reitz auf jeden Fall bringen und dann ja, habe ich bei Kone momentan auch kein bombiges Gefühl, deswegen dann soll meinetwegen Florian Neuhaus spielen. Also ist jetzt, dann soll er zeigen, was er der Mannschaft geben kann, weil ich bei Kone da gerade auch die Zweifel habe, ja, meinetwegen Neuhaus und Reitz auf der Doppelacht.
Ja, ich mache dann jetzt einfach mal, um da einen Gegenpol zu setzen, die Sorgenkind 8 oder die Bocklos 8, irgendwie, wie man es auch immer nennen will, aber die für mich das größte fußballerische Potenzial hat, Neuhaus und Kone. Und Rocco Reitz, der wird seinen Weg auch so gehen. Und was ich auch bei Rocco Reitz gut finde, ist, dass er einer ist, der immer, wenn er von der Bank kommt, wirklich Impulse geben kann. Und das ist jetzt für ihn blöd, wenn man so nach dem Motto guter Einwechselspieler, aber ist tatsächlich, wie sagt man so schön, ist nicht böse gemeint. Also sage ich jetzt einmal, um was anderes zu sagen als du und zum Zweiten, weil ich es auch fußballerisch vertreten kann, eben Neuhaus und Kone mit der klaren Vorgabe an den Kollegen Neuhaus tatsächlich jetzt zu zeigen, dass er nicht nur, wenn er irgendwelche Statements in seine Richtung geben will, sondern auch, wenn es um die Mannschaft geht, gut sein kann. Und vorne würde ich sagen, obwohl er wirklich in Bremen der Schlechteste war, Alassane Player, mit Thomas Tschwanscharer, weil irgendwie muss dieser Tschwanscharer mal dazu gebracht werden, irgendwas Vernünftiges zu tun. Und wenn es dann das Siegtor gegen Frankfurt ist, wäre für enorm wichtig, auch für seine Zukunft in Gladbach, finde ich.
Ja, ich habe fast überlegt, ob Hack und Tschwanscharer spielen, weil Player so schwach war. Aber irgendwie sträubt man sich ja doch noch, solange er da ist und einfach auch fit eigentlich de facto, Player auf die Bank zu setzen, aber bei Hack fällt es mir eben schwer, diesem Lauf, den er hat, ist der größte Überperformer vom Tor der Bundesliga. Aus 3,5 Expected Goals hat er 9 Tore gemacht, das ist eine Plusbilanz, die sonst keiner hat. Das würde ich jetzt nicht stoppen, ich würde ihn bringen und würde ihn dann tatsächlich auch mit Player wiederbringen, aber ja, auch eine Mahnung an Alassane Player, dass da mehr kommen muss, sonst läuft es vielleicht wie in Bremen in der Halbzeit, dass dann Tschwanscharer reinkommt.
Ja, wie gesagt, Hack braucht man nicht drüber reden, ist sicherlich einer der ganz, ganz großen Gewinner oder einer der wenigen Gewinner, so könnte man es auch sagen, in dieser Gladbach-Saison. Neben Rocco Reitz und Moritz Nikolas und vielleicht sogar der größte Gewinner in der Mannschaft. Ja, doch, also niemand hätte erwartet, dass er ja jetzt fast sogar schon deutlich der beste Torschütze der Gladbacher ist und ja, wirklich auch so gut trifft. So gut und so sicher trifft und auch aus allen Lagen trifft, finde ich.
Ja, mit links, ne, mit rechts, Kopf, alles dabei.
Alles. Also genau, und vor allem, was ich bei ihm gut finde, ich sage immer, der hat schon, wenn das Spiel losgeht, eine rote Birne, weil er eben so engagiert ist und weil er eben wirklich, ich finde, dass er im 1 gegen 1 gute Sachen macht, dass er da wirklich Räume auftut, dass er sich was zutraut, all diese Aspekte sind wirklich gut und ja, also da, das ist wirklich dann so eine Entscheidung zu sagen, kann jetzt Thomas Tschwanscharer Also alle Gladbacher, wenn die ein bisschen was von diesem Hack hätten, dann wäre die ganze Situation völlig anders und wir würden jetzt wahrscheinlich darüber reden, worüber man in Frankfurt redet, irgendwie Platz 6 oder 7 zu bekommen. Aber ja, auch da sage ich jetzt mal, ja, ich fordere jetzt einfach den Schwanscharer wieder, weil ich, ja, irgendwie muss man das auch erzwingen und auch sein Glück vielleicht. Und ja, Hack oder Player. Aber Player ist ja genau diese Sache. Man hat immer das Gefühl, habe ich mit Thomas Gruhlke auf der Rückfahrt von Bremen noch drüber gesprochen, dass man sich ja schwer tut, ihn rauszunehmen, weil man immer den Glauben an etwas hat. Jetzt ist die Frage, sind die Fakten bei Hack oder der Glauben bei Player größer? Jetzt muss ich mir entscheiden, da sage ich jetzt einfach mal, ich vertraue, dass Player irgendwann irgendwas nochmal macht und Hack dann wie Rocco Reitz halt auch ein richtig guter Spieler ist, den man hinten raus noch bringen kann.
Also ein Player-Doyer und kein Faktenhack. Alles klar, halten wir das fest. Ja, das sagt, glaube ich, also, ne, Lucien Favre würde sagen, das meint alles, dass einfach Moritz Nikolas, Rocco Reitz und Robin Hack das Gewinner-Dreigestirn dieser Saison sind, weil sich ansonsten, ja, Franck Honorat könnte man noch mitnehmen, weil er einfach, glaube ich, das geliefert hat, was man von ihm erwarten kann.
Ja, definitiv.
Scorermäßig. Aber ansonsten, ja, tut man sich da schon schwer. Wie schwer tust du dich beim Tippen?
2-1.
Es geht weiter mit den Unentschieden. 1-1 und dann entscheidet Mainz das Ganze, ob Borussia gerettet ist oder nicht. Und natürlich Union gegen Köln. Ja, wird ein langer Samstag mal wieder. Und es wäre auch ganz gut, wenn es irgendwann, gut, bald ist ja auch Schluss mit diesen Sonntagsspielen, jetzt muss man da wirklich von Freitagabend bis Sonntagabend immer alles angucken und irgendwie die Tabelle neu justieren, weil alle miteinander drinstecken und noch Borussias Schicksal mitbestimmen. Das also vielleicht mal selber in die Hand nehmen. Ich glaube aber, es resultiert eben nur in einem Unentschieden, dem dann 13. der Saison. Aber es könnte das glücklichste oder glückbringendste am Ende werden. Ja, es gab viel zu besprechen, Carsten, deswegen nähern wir uns der 50-Minuten-Marke, aber ich glaube, jetzt haben wir auch alles, ne?
Also mir fällt gerade nichts ein. Es gibt noch das Plädoyer von Manu Kone an die Fans. Tatsächlich, er ist ja auch keiner, der oft redet, aber das, was er dann geredet hat, natürlich auf Französisch, wurde übersetzt bei Fohlen TV. Gehen wir davon aus, dass es auch richtig übersetzt wurde. Er hat nochmal gesagt, wir brauchen jetzt wirklich alle, wir müssen der ganze Borussia-Park, wir, die Fans, die Mannschaft, jeder einzelne Spieler muss einfach diesen Siegeswillen haben. Und er hat gesagt, wir gewinnen das. Lassen wir es mal einfach so stehen und hoffen, dass die Gladbacher mal das tun, was sie sagen. Das wäre ja ganz schön. Und verbleiben somit im sportverbundenen Vergnügen und hoffen mal, dass Gladbach irgendwas am Wochenende klärt.
Gut, vielleicht ein paar Bälle aus dem Strafraum mindestens. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de